Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Müssen wir das? Na, worüber müssen wir denn reden?
Da gibt's einiges. Ich schlage mal vor, wir reden über Volleyball, über Fußball und auch über Ropeskipping.
Na, dann machen wir los.
So Podcast.
So Podcast, der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 19. Folge des So-Podcast. Wir haben uns mit drei Sportarten heute beschäftigt oder werden uns beschäftigen. Der erste große Teil wird über Volleyball gehen. Da wisst ihr ja alle, dass die Volleyballer der SVG Lüneburg eine großartige Saison gespielt haben. Sie sind Dritter geworden in der Bundesliga, im Halbfinale knapp gescheitert an Friedrichshafen. Sie haben großartige Europapokalabende hier in der Arena vor vollem Haus und begeisternden Zuschauern hingelegt. Und ja, Sobi, du hast dich, glaube ich, mit einem Protagonisten, der nicht ganz unwichtig für den Erfolg der Volleyballer ist, unterhalten. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Und er ist in der Tat nicht ganz unwichtig. Er ist nämlich der Cheftrainer, Stefan Hübner, seit 2014 hier in Lüneburg bei der SVG Cheftrainer, also quasi von der ersten Bundesliga-Minute dieses Vereins an, hier als Cheftrainer. Und ich habe mich mit ihm unterhalten über die Saison, über die Perspektiven, aber eben auch nicht nur darüber, sondern auch ein bisschen über ihn persönlich und seine Situation. Und ich denke,
ja, da hören wir doch einfach mal rein. Ne?
Da hören wir jetzt mal rein.
Da hören wir doch mal rein.
Bei uns zu Gast im Studio ist jetzt der Mann, der ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass die SVG Lüneburg in der Volleyball-Bundesliga dasteht, wo sie aktuell steht, nämlich in der nationalen Spitze. Bei uns sitzt, ich befürchte, das hört er nicht so gern, aber da muss er jetzt durch, eine deutsche Volleyball-Legende. Und ich lege nochmal einen drauf. Ich sage, bei uns sitzt der aktuell beste deutsche Volleyballtrainer, Stefan Hübner, Cheftrainer der SVG Lüneburg. Stefan, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein, danke.
Als wir diesen Podcast vorbereitet haben, zu einem Saisonabschlussgespräch, haben wir uns immer gefragt, ja, wann können wir ihn einladen? Idealerweise wäre das Mitte Mai gewesen. Das hätte nämlich bedeutet, ihr hättet noch Berlin gespielt, also sprich das Finale. Nun ist es, hat es nicht ganz gereicht. 1-3 ging die Halbfinalserie gegen Friedrichshafen verloren. Stefan, aus deiner Sicht, was waren die wesentlichen Gründe? Was hat noch Betonung gefehlt in dieser Halbfinalserie?
Ja, natürlich hätten wir uns das alle gern gewünscht, dass der finale Push noch klappt. Ich glaube, dass wir vielleicht am Ende nicht alle Leute in Bestform hatten und das hätten wir sicherlich gebraucht, um gegen so einen Gegner wie Friedrichshafen zu bestehen und auch in einer eventuellen Finalserie gegen Berlin. Ich denke, die Spiele, wo wir die Teams bezwungen haben, waren wir im Kollektiv immer sehr gut und jetzt am Ende noch ein, zwei Spieler, nicht, dass sie schlecht waren, aber vielleicht nicht am oberen Limit gespielt. In Spiel 3 haben wir es nochmal sehr gut hingekriegt, auch von der Intensität auf dem Feld. Die hat so ein bisschen gefehlt in Spiel 1 und 2. Ich denke, da war der Knackpunkt. Wenn wir das erste Spiel erfolgreich gestalten, kann die Serie ganz anders laufen.
Das 2-3 im ersten Spiel, ne?
Genau, was sehr knapp war. Ich glaube, das ist was man auch mitnehmen muss für die Zukunft, dass, wenn man sich so einen Heimvorteil erarbeitet, dass man von Anfang an da Gas gibt. Ich glaube, der Glaube war bis zum Ende da bei der Mannschaft. Aber Friedrichshafen war in dem letzten Spiel einfach besser auch als wir. Das, was ich am Anfang sagte, wir hätten alle, sag ich mal, am oberen Limit performen müssen, um so eine Serie zu gewinnen. Und das haben wir, glaube ich, nicht ganz geschafft hinten raus.
Dennoch, im letzten Satz, das war dann der vierte, im vierten Spiel in Friedrichshafen, da sah es ja zwischenzeitlich so aus, als wenn ihr da eine richtige Reibe kriegt und trotzdem wart ihr auf einmal wieder dran. Das zeigt irgendwo ja, ist ja irgendwo ein Spiegel der Saison, dass das, was deine Mannschaften immer in den vergangenen Jahren hier schon ausgezeichnet hat, habt ihr auch dieses Jahr super gezeigt und demonstriert. Aufgeben ist keine Option. Also ihr spielt jeden Punkt, egal ob es 20 beide steht oder 10-20 steht, scheinbar mit der gleichen Intensität.
Ja, das ist unsere Grundphilosophie. Wir versuchen jeden Punkt, jeden Ballwechsel losgelöst vom Ergebnis zu spielen. Das klappt natürlich nicht immer. Aber das ist so die Grundidee, das, was vorher passiert ist, ja, ähnlich wie so eine Toilettenspülung runterzuspülen sehr schnell, wenn vor allen Dingen, wenn das vielleicht eine negative Aktion war, weil im Volleyball ist einfach keine Zeit, du musst Dinge schnell abhaken, muss direkt die nächste Aktion, also den Reset-Knopf drücken und weiter nach vorne. Und das ist so ein bisschen das Mindset, was wir versuchen zu haben, immer nach vorne zu gucken. Und ja, ich glaube, die Mannschaft entwickelt dann auch irgendwann das Vertrauen, dass sie immer und zu jedem Zeitpunkt so ein gewisses Momentum entwickeln kann. Ja, egal, ob man ein paar Punkte hinten liegt, vorne liegt, das ausgeglichen ist. Und ja, wie gesagt, es klappt nicht immer, aber das ist so da, wo wir eigentlich hinwollen.
Bronze in der deutschen Meisterschaft. Also ihr seid auch der bessere Dritte sozusagen. Das könnte nochmal interessant werden Richtung Champions League, kommen wir vielleicht noch drauf. Dann eine Wahnsinnssaison europäisch, sind fast ins Viertelfinale gekommen. Ihr habt den späteren CEV-Cup-Sieger Modena hier geschlagen, 3-2, dann dort verloren. Ich glaube, jetzt noch mit 3-1. Ne? Zumindest eine Weltklasse-Mannschaft richtig geärgert und gefordert. Und dann ein Viertelfinalspiel im deutschen Volleyballpokal mit 27-25 im fünften Satz. Zur Erklärung, der Tiebreak geht eigentlich nur bis 15. Das waren Meilensteine. Aus deiner Sicht, wie würdest du diese Saison, wenn du das alles zusammen siehst, sportlich bewerten?
Ja, ich glaube, es waren erstmal ganz viele spielerische, sportliche Highlights. Für mich ist das aber nicht alleine Definition, ob eine Saison jetzt erfolgreich war. Natürlich ist es das, worum es am Ende auch ein bisschen geht. Wir wollen versuchen zu gewinnen und natürlich ist Gewinnen angenehmer als Spiele zu verlieren. Aber wenn ich so eine Saison betrachte, sind das nicht nur diese rein sportlichen Ergebnisse, sondern für mich ist erstmal ganz wichtig, die Entwicklung zu sehen, der Menschen, die zu uns kommen. Ich glaube, alle Spieler haben sich menschlich entwickelt über dieses Jahr, wenn man so intensiv zusammenarbeitet, so intensiv solche Dinge erlebt, schwierige Situationen, tolle Situationen, Konflikte, Auseinandersetzungen, dafür Lösungen zu finden. Ich glaube, das sind alles junge Leute und daran wachsen die. Und ich glaube, jeder, der weggegangen ist von uns, nimmt unheimlich viel mit aus diesem Jahr. Und das finde ich unheimlich wertvoll auch, weil der Sport natürlich irgendwie trotzdem mehr sein sollte als nur die reinen Ergebnisse, sondern dass der Mensch sich auch für eine Zeit danach oder für Dinge abseits vom Sport was mitnehmen kann. Mhm. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel passiert dieses Jahr. Es war eine sehr, sehr spezielle, sehr homogene Gruppe, die unheimliche Freude, unheimliche Energie entwickeln konnte auf dem Feld oder entwickelt hat, die sich auch reiben konnte, die sich fordern konnte. Und ja, da sind ganz viele tolle Dinge passiert. Das hat es mir auch so dieses Jahr so ein bisschen leichter gemacht, manchmal etwas mehr in den Hintergrund zu treten, weil wir hatten sehr viele ganz unterschiedliche Führungsrollen, die wir am Anfang schon so ein bisschen gesehen haben, die Spieler dann aber auch angenommen haben und mit Leben ausgefüllt haben. Deswegen hat das auch manchmal an Auszeiten gemerkt, glaube ich, wo ich gar nicht immer so präsent war.
Genau, wo das auch andere dann mal übernommen haben.
Genau, weil unheimlich viel Führung aus der Mannschaft rauskam. Und das ist natürlich perfekt. Das wird häufig noch ganz anders angenommen vom Mitspieler, ja, wenn du das von deinem Mitspieler hörst, als immer, wenn man nur den Trainer hört, nur eine Person.
Ähnlich hat das vor der Saison Bernd Schlesinger, sportlicher Leiter und Co-Trainer, mal hier definiert. Der sagte halt, für euch ist es wichtig, dass ihr Typen in der Mannschaft habt, die menschlich auch passen. Das schlägt in diese Kerbe, die du gerade beschrieben hast. Sagen wir mal so, wenn du eine Mannschaft neu aufbaust, ab wann weiß man das als Trainer? Die Jungs passen zusammen oder da habe ich noch ein bisschen Arbeit? Wie viele Trainingseinheiten brauchst du dafür?
Ich glaube, das ist ein permanenter Prozess. So, sind ja immer so verschiedene Phasen, die so eine Mannschaft durchläuft. Ne? Am Anfang kommt immer, ähnlich wie wenn man irgendwie eine neue Freundin kennenlernt, ist erstmal so dieses Kennenlernen, so ein bisschen dieses Abtasten. Deswegen versuchen wir am Anfang immer viel Zeit mit der Gruppe zu verbringen, auch ein bisschen Dinge abseits vom Feld zu machen. Das wird immer so schön als Teambuilding beschrieben. Ne? Ich glaube, am Anfang geht es darum, einfach viel Zeit miteinander zu verbringen so, und sich in unterschiedlichen Kontexten zu erleben. Und ja, und dann geht irgendwann auch das Gerangel so ein bisschen los, um Rollen im Team, um Positionen. Jeder will natürlich spielen. Rollen werden teilweise vorab schon so ein bisschen auch mit dem Spieler erarbeitet. Wir vielleicht jemanden sehen, auch schon wenn wir jetzt Leute verpflichten und wir wissen, wir verlieren bestimmte Spieler, die bestimmte Qualitäten hatten, ja, überlegen wir natürlich auch schon, wer könnte so Lücken füllen und wer könnte da irgendwo reinwachsen. Dann versuchen wir Leute natürlich auch so ein bisschen dahin zu führen. Und dann geht es irgendwann um die Performance, ne? Dass dann Dinge sich gut einspielen und dass wir versuchen, ja, einfach exzellent und zu spielen. Und zwischen diesen Phasen, da springt man aber auch immer so ein bisschen hin und her und kann man auch immer wieder zurückfallen. Aufgrund einer Verletzung kann sich irgendwo das ganze Gefüge verändern. Oder einer, der plötzlich eine unheimliche Entwicklung macht, die Rolle sich verändert, verändert sich wieder das ganze System so ein bisschen. Dann kommt man vielleicht nochmal wieder zurück auf eine Phase, die davor war. Ja, das sind spannende Prozesse. Das ist das Schöne, wenn man halt mit Menschen arbeitet.
Ja.
So viele junge Menschen mit ganz viel Entwicklungspotenzial und die auch noch mit ganz viel Neugier unterwegs sind. Das ist eine sehr schöne Seite von dem Job.
Ihr habt nicht nur sportlich begeistert, oder sagen wir, das eine bedingt natürlich das andere. Ihr habt sportlich begeistert und ihr habt das geschafft, was euch vielleicht nicht alle, zumindest nicht in der Schnelligkeit zugetraut haben. Nämlich, ihr habt diese neue Arena, ihr habt einen neuen Hype ausgelöst, auf jeden Fall, hier im Lüneburger Sport, zusätzlich zu dem, der ohnehin schon um die Volleyballer herrschte. Die neue Arena mit etwas mehr als 3000 Zuschauern, immer mal wieder auch ausverkauft, aber mindestens 2000 Zuschauer, selbst gegen Gegner, die jetzt nicht die Qualität hatten, wo du sagst, da wird es spannend, wo man eigentlich vorher wusste, das wird ein 3-0. Du hast sehr viel erlebt, selber als Spieler und als Trainer natürlich. Insgesamt, du kennst viele, viele Hallen, du kennst viele, viele Situationen hier in Lüneburg, LKH-Arena, die Spiele, die wir erlebt haben, zum Beispiel gegen Düren in der Zwischenrunde. Da habe ich hinterher gedacht, ich hätte einen Tinnitus. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du die Stimmung und die Atmosphäre einordnen, die man hier jetzt mittlerweile in Lüneburg beim Volleyball erlebt?
Die ist schon sehr weit oben. Ich denke, man spürt eine unheimliche Intensität in der Halle. Ich glaube, das ist auch immer so ein Wechselspiel zwischen Mannschaft und Publikum. Und das war in diesem Jahr natürlich schon was ganz Besonderes. Ich glaube, wir hatten ja immer so ein bisschen Sorge, wenn wir aus der Gellersen-Halle weggehen, wo es ja auch sehr intensiv und laut war, kriegen wir das irgendwie rüber in diese
Halle. Wird man das transportiert?
Genau. Genau. Und ich glaube, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Gibt natürlich ganz klar eine 10 von mir auf der Skala. Wir versuchen auch, die Spieler da mitzunehmen. Also, dass sie mit Intensität spielen, mit Emotionen. Also, wo man auch alles spürt, wo der Zuschauer alles spüren kann. Also, auf mal Frust und Ärger und Freude und Spaß und Aggressivität. Also, alle diese Dinge, dass es nicht nur dass man Dinge irgendwie sehr gut macht auf dem Feld, sondern auch die Art und Weise, wie man es macht.
Mhm.
Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut angekommen bei den Leuten. Und ich glaube, dadurch hat sich da unheimlich viel entwickelt, ne? Dass Leute gekommen sind und sagen, boah, es ging denn nicht nur um das Ergebnis am Ende
ganz genau,
vom Spiel, sondern genau, ja, es war einfach ein unterhaltsamer Abend.
Mhm.
So, ne? Die Leute bezahlen ja auch Geld dafür und es ist auch ein gewissen Stück so ein bisschen Unterhaltung. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, dass Leute auch nach einer Niederlage vielleicht trotzdem irgendwie zufrieden und gut unterhalten nach Hause gehen, dann haben wir viel geschafft. Ja, also natürlich, wir wollen attraktiven Volleyball spielen, wir wollen aber auch was rüberbringen dabei, wir wollen auch irgendwo eine Nähe aufbauen zum Publikum und ich glaube, das ist dieses Jahr sehr gut gelungen. Ja, nächstes Jahr wird das Gefüge wieder ein bisschen anders sein, da wird man wieder was Neues entwickeln müssen. Ich glaube, man kann auch immer nicht jedes Jahr miteinander vergleichen. Ich glaube, da muss auch jede Gruppe wieder eine faire Chance kriegen, so sich das zu erarbeiten.
Kommen wir auch gleich
dazu. Also ein spannender Prozess.
Ja. Also in der Tat, ein Freund von mir war das erste Mal beim ersten Halbfinale in der Arena. Er fragte mich vorher, soll ich das jetzt mal machen? Ich sage, natürlich sollst du das jetzt mal machen. Und dann kam er und hatte das sich Spiel angeschaut und wir haben hinterher gesprochen und er sagte genau das. Hat er, okay, jetzt gern andersrum gesehen, 3-2, aber es war trotzdem einfach richtig geiler Abend, super Sport, super Stimmung. Also genau das, was du im Endeffekt da auch gesagt hast. Der Fluch der guten Tat, so nenne ich das mal, mit steigendem Erfolg steigen dann auch manchmal die Ansprüche. Ich erinnere mich an eine Szene, die mir aus der vergangenen Saison nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Ihr hattet gerade Berlin in der Zwischenrunde 3-0, ich sehe das jetzt mal verprügelt. Und dann hatte Bernd Schlesinger so ein bisschen referiert, was ja jetzt in den letzten Wochen alles so ein bisschen passiert ist bei euch. Und es gab so da oben wohlwollenden Applaus, sage ich jetzt mal. Und da habe ich das erste Mal, ich habe erstmal so ein Stirnrunzeln bei dir entdeckt, so, und dann hast du das Mikrofon genommen. Und das hatte ich noch nie erlebt bei dir, dass du dann wirklich sichtlich irritiert gesagt hast: Hallo, mir ist das jetzt zu ruhig. Überleg mal, wo wir herkommen und was eben gerade passiert ist. Daraus leite ich jetzt mal die Frage ab: Werden dir manchmal die Dinge schon fast als zu selbstverständlich angesehen?
Ich glaube, es ist ja generell, glaube ich, immer so ein bisschen so eine Gefahr, dass man einfach Dinge ja, so als selbstverständlich nimmt. Ich glaube, dass es vom Grundsatz her immer mal gut tut, dankbar zu sein für das, was so passiert um einen herum und für das, was man so hat und was man so erlebt und die Menschen, die man um sich rum hat. Und das ist was ich immer wieder versuche, dass ich da nicht, ja, wie gesagt, alles für selbstverständlich nehme. Also auch diese Saison ist für mich eine unheimlich wertvolle, alles, was passiert ist. Bin sehr, 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 sehr dankbar dafür. Auch die Leute, die ich um mich rum hatte, die Spieler dieses Jahr, es war was ganz Besonderes. Und ja, ich glaube, das kennt jeder von sich selbst in anderen Bereichen auch. Immer wenn man sowas hat und es läuft so, dann
man denkt zu viel darüber nach, das, was man vielleicht nicht hat, anstatt einfach mal zu gucken.
Ich glaube, das ist so ein bisschen in der Natur des Menschen.
Ja, scheint so, ne?
Ich glaube, das bewusst auch ein bisschen anders zu machen. Wir versuchen das im Coaching, im Feedback ist ja bei uns dasselbe. Ich glaube, es ist immer leicht für einen Trainer, dass einem die ganzen negativen Dinge auffallen. Es ist aber auch unheimlich wichtig, den Gegenpol zu schaffen. Also die Spieler dabei zu erwischen, wenn sie was gut machen, wenn was toll war. Und auch das so gewisse Affirmationen dafür zu haben. Also nicht einfach nur, wenn jetzt ein Spieler hart an irgendwas arbeitet und dann nach 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal klappt das vielleicht dann endlich, zu sagen, ja, genau, super, das war's. Ich glaube, das ist was, wo der Spieler relativ wenig was mit anfangen kann. Da geht es dann nur um das Ergebnis. Wenn man aber so Dinge hervorhebt, so ja, super, wie du dran geblieben bist, diese Willenskraft, die du jetzt hattest, das irgendwie zu schaffen. Ich glaube, so dann setzt man Dinge in Bewegung und ja, deswegen da solche Möglichkeiten zu finden. Und ja, wie gesagt, es ist ein normaler Prozess. Ja, wenn Dinge natürlich sehr häufig gut laufen, gewöhnt man sich dann dran.
Gewöhnt man sich dran. Ne?
Das ist irgendwie normal. Und
aber sollte man eigentlich nicht, das stimmt schon. Also
ja, ich glaube, es bleibt nach wie vor was Besonderes. Gewinnen ist schwierig. So toll zu performen ist nicht einfach. Deswegen ist es immer wieder was Besonderes und immer wieder was Tolles, wenn das klappt.
Ich glaube, in uns allen irgendwo steckt doch immer so ein bisschen der Meckerkönig. Meine Frau sagt immer zu mir, du, was willst du eigentlich? Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, wir haben eine Krankenversicherung, wir sind unermesslich reich. Das klingt dann immer erstmal so ein bisschen, wo ich denke, aber ja, es ist doch so. Also im Endeffekt geht es den meisten von uns sehr gut und man muss dann eben auch einfach mal ein bisschen schauen, dass die Dinge eben nicht selbstverständlich sind. Und das finde ich schon einen sehr spannenden Ansatz. Welches Potenzial steckt in dieser Mannschaft, sagen wir nein, in diesem Konstrukt SVG Lüneburg und hier im Standort Lüneburg, wie würdest du das beschreiben?
Sehr viel. Ich habe es von Anfang an gesagt, der Standort ist perfekt von der Größe. Wir haben das Glück, dass wir aktuell die einzige Sportart auf dem Niveau sind, sag ich mal, von Sportarten, wo jetzt richtig Profiligen auch sind. Natürlich haben wir hervorragende Faustballer auch hier in der Nähe und aber das ist natürlich eine andere Dimension von den Ligen her, was da so passiert, ohne die Leistung zu schmälern. Ne? So, das ist natürlich ein Vorteil für uns. Es ist immer schwieriger, wenn du hochklassig Fußball hast oder noch hochklassig andere Sportarten. Ist natürlich, teilt man sich die Aufmerksamkeit viel mehr. Also das ist erstmal eine tolle Voraussetzung. Und trotzdem, auch da darf man das wieder nicht dann als selbstverständlich nehmen und denken, ja, es passiert dann von ganz alleine. Ich glaube, man muss trotzdem viel dafür tun. Also das ist erstmal eine gute Voraussetzung. Die Größe der Stadt, die Nähe trotzdem auch zu Hamburg, zu so einer Metropole. Und ich glaube, dass es auch genügend Unternehmen gibt, auch hier im Lüneburger Raum, die Sportaffinität haben und auch Möglichkeiten haben, sowas zu unterstützen. In der Breite unten, aber dann auch in der Spitze. Ich glaube, dass sich da auch ganz viel entwickelt aktuell. Ja, und dann glaube ich, haben wir hier ein ganz gutes Konstrukt von Leuten, die bodenständig sind, wo wir zusammengekommen sind und eine gemeinsame Philosophie entwickelt haben, sich in kleinen Schritten immer weiterzuentwickeln, ja, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, Jahr zu Jahr. Versuchen immer, ja, morgen ein Stückchen besser zu sein als gestern. Ich glaube, das ist das, was wir alle verinnerlicht haben, was wir auch versuchen, an die Spieler weiterzugeben. Ich glaube, dieses Jahr gab es mal so einen etwas größeren Schub, was das Feuer noch mehr irgendwie zum Lodern bringt aktuell. Und deswegen ist nach wie vor noch unheimlich viel Potenzial. Wir haben ganz großes Potenzial, uns noch weiterzuentwickeln auf allen Ebenen. Im sportlichen Bereich. Wir können die Qualität steigern von den Leuten, die wir haben im Trainerteam. Wir können das ergänzen. Ja, wir können uns weiterentwickeln, dazulernen, versuchen besser zu werden. Qualität der Spieler, der Mannschaft, da sind wir natürlich nicht irgendwo am oberen Bereich angesiedelt. Der ganze Management-Marketing-Bereich. Also wir haben auf allen Ebenen, haben wir Luft nach oben, das wissen wir auch. Das heißt aber auch nicht, dass wir jetzt irgendwo unzufrieden sind mit dem Ist-Zustand. Aber das, was ich vorhin sagte, bei allen ist der Antrieb da, sich weiterzuentwickeln und Dinge voranzubringen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das, wenn ich das spüre, fällt es mir auch leicht, mich länger zu committen, weil ich das merke, dass nicht eine Zufriedenheit irgendwie jetzt so einkehrt, weil sich Dinge ganz gut entwickelt haben.
Dinge gut entwickelt, Potenzial sind die Stichwörter. Es wurde immer mal wieder der Begriff Champions League diskutiert, auch schon in Lüneburg. Nun sind die beiden sicheren Startplätze der Champions League, die die Deutsche Volleyball-Bundesliga hat, sicherlich in dem Moment an die Finalisten vergeben, Berlin und Friedrichshafen. Aber es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, immer noch nicht ausgeschlossen, dass Deutschland vielleicht noch zusätzliche Startplätze bekommt, wenn die russischen und belarussischen Mannschaften aufgrund der allgemeinen Situation, die wir alle kennen, zur Genüge außen vor bleiben. Nehmen wir mal an, das bliebe so und ihr hättet die Chance, Champions League zu spielen. Wie würdest du das einschätzen? Ist das für die SVG schon eine Option für die kommende Saison?
Auf jeden Fall. Also wir wollen Champions League spielen. Das wäre wieder ein nächster Schritt. Mhm. Natürlich wären wir Underdog in der Champions League, überhaupt keine Frage. Aber ja, auf der Bühne mit dabei zu sein, tut auch der Mannschaft, tut den Spielern, uns als Trainer, das ist, ja, tut uns gut. Das ist wieder eine Chance, sich zu entwickeln. Mhm. Die Ansprüche sind so hoch vom europäischen Verband an Organisation und an Abläufe. Es war jetzt schon Europapokal zu spielen, waren schon Dinge anders.
Kraftakt wahrscheinlich schon in der Organisation.
Und so. Ja, aber daran wächst man auch. Also einfach mal rauszukommen aus der Komfortzone und auch zu sehen, wo es noch hingehen kann und wie man noch professioneller Dinge gestalten kann und auftreten kann. Da wäre die Champions League nochmal ein nächster Schritt. Und wir kommen dann noch mehr auf der Landkarte des europäischen Volleyballs an. Das wird natürlich positiv aufgenommen bei Spielerberatern, bei Spielern. Mhm. Das ist für den deutschen Volleyball gut, für die deutsche Liga gut, wenn wir dort spielen. Von dem her, ja, wir würden das unheimlich gerne machen. Wie gesagt, da müssen noch viele Dinge da noch abgewogen werden. Aber ich glaube, dass der Wunsch da ist bei allen. Ja, auch das ist wieder so. Sind so mit ganz vielen Träumen losgegangen und das wäre wieder einer.
Wäre wieder einer, der in Erfüllung geht.
Den wir umsetzen können. Und ja, ich glaube, so ist das. Wenn zu Träumen dieser Antrieb dazu kommt, das umsetzen zu wollen und immer wieder auch darüber spricht, also dass auch, wenn man ein Thema bleibt und man das nicht aus den Augen verliert, wo man hin möchte, ja, dann klappt das auch irgendwann mit viel Geduld. Ansonsten bleiben das immer nur Träume, wenn man nicht den Einsatz mit dazu packt.
Man muss es dann, wenn es geht, irgendwann auch einfach machen und den
Mut. Es ist alles mit Risiko verbunden, es ist alles mit Mut verbunden, aber alles, was wir bisher gemacht haben, war damit verbunden. Das ist ja auch, was von vielen positiv gesehen wird, dass wir bestimmte Schritte gegangen sind und das war ja alles nicht einfach und zwischendrin waren auch schwierigere Jahre und eine Seitwärtsbewegung. Viel Geduld gehört dazu. Ja, ich glaube, da sind aber die richtigen Leute hier zusammen bei uns. Das ist der große Vorteil, dass wir da alle in eine ähnliche Richtung denken.
Werfen wir nochmal einen Blick in die Zukunft. So ein Saisonende ist immer auch eine Phase der Veränderung. Kann man schon ein bisschen was sagen, wie sich die Mannschaft verändern wird, personell in der kommenden Saison?
Ja, es wird Veränderungen geben. Es werden wichtige Spieler gehen, es werden wichtige Spieler bleiben. Es werden hoffentlich gute, interessante Spieler mit Potenzial dazukommen. Oder ich bin mir sicher, dass die dazukommen.
Aber Namen gibt es da jetzt offenbar noch nicht.
Nee, Namen gibt es noch nicht. Namen gibt's.
Also gibt es garantiert schon, die wirst du jetzt offenbar noch nicht ausplaudern.
Nee, wir versuchen das natürlich so wie immer zu machen, so wie wir das auch die letzten Jahre gemacht haben, dass wir einfach auch weiter so ein bisschen präsent bleiben über die nächsten Wochen, Leute so Step by Step veröffentlichen, Leute verabschieden, die neuen Leute begrüßen, dass man auch nach wie vor so ein bisschen Geschichten zu erzählen hat über die nächsten Wochen, dass auch nicht so eine Leere entsteht. Und ja, ich glaube, dass wir wieder eine gute Mannschaft haben werden, hier und da mit anderen Qualitäten.
Kann man denn zumindest skizzieren, ob der Kern der Mannschaft bleibt oder ob es eine größere Fluktuation gibt?
Ähnlich wie es die letzten Jahre auch immer war. Also es bleibt ein Schwung und ja, also wir sind von dem her zufrieden. Wir werden wichtige Spieler auch verlieren, das ist keine Frage. Das ist nun mal, wenn wir so über unserem Niveau spielen,
wieder der Fluch der guten Tat.
So, dann kommen einfach Vereine, die deutlich mehr zahlen können oder auch nochmal eine attraktive Liga. Und das ist auch völlig okay. Das ist auch, auch wieder gut für uns. Das ist Werbung für uns. Und ja, wir suchen wieder die nächsten Spieler mit Potenzial. Macht es natürlich nicht immer ganz so einfach, weil wir nicht so auf das letzte Jahr aufbauen in dem Sinn mit dem Team. Wir haben also ein, zwei Jahre gehabt, auch so im letzten Jahr jetzt, haben wir es, glaube ich, ganz gut ergänzt, haben unsere Stärken ganz gut behalten von der Saison davor. Gut ergänzt, da wo wir die Schwachstellen hatten, dann hat das gut funktioniert. Jetzt kommt mal wieder ein etwas größerer Umbruch, was das angeht. Wir hatten vorher schon mal eine Saison, wo wir nur einen Zuspieler ausgetauscht haben. Der Kern ist geblieben. Dann hatten wir die nächste Saison, war dann auch sehr, sehr erfolgreich. Wir versuchen auch ein bisschen zweigleisig zu fahren, mit auch so einem Stamm von interessanten jungen deutschen Spielern aufzubauen, wo wir einfach das Potenzial sehen, dass die vielleicht in 2-3 Jahren die Leistungsträger sein können.
Joshua Kunstmann zum Beispiel. Bekannt gegeben, genau.
Genau, wir haben mit Theo Mowinkel, unser Eigengewächs, der auch viel, viel Potenzial hat. Jan Böhme, der aus dem Nichts gekommen ist dieses Jahr. Das sind interessante
Spieler. Gerade in der Saison, im Saisonfinale oder in der Schlussphase der Saison auch sehr stark gespielt hat, ne?
Ja, also auf die ganze Saison eigentlich. Es ist, wenn ich auch zurückgucke, wie er gekommen ist, zur Schlaghärte angeht und Repertoire, unglaubliche Entwicklung. Und ja, auch das ist unser Ziel, da so ein bisschen zweigleisig. Die Mischung wird so bleiben, wie sie die letzten Jahre war. Nordamerika.
Die sagen plus umwoben, deutsche, Trinity Western University.
Plus deutsche Spieler. Ja, lassen wir uns überraschen. Vielleicht kommt auch mal wieder jemand von der Trinity Universität. Ja, da kommen wir zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Für uns ist halt nicht nur wichtig, gute Spieler nach Lüneburg zu holen, sondern Spieler, die zu uns passen, zu unserer Philosophie passen. Die auch, wo wir denken, das sind Leute, die Dinge rüberbringen können, auch nach außen, die zu uns passen. Weil es gibt unglaublich viele gute Spieler, auch in anderen Mannschaften immer, die auch gut zusammengestellt sind und vom rein spielerischen Potenzial. Aber für mich oder für uns hier ist dieses menschliche, ja, ein unheimlich wichtiger, großer Faktor.
Wir lassen uns überraschen, wir sind gespannt. Jetzt kommt erstmal der Volleyball-Sommer. Stefan, was steht bei dir persönlich an? Ein längerer Urlaub vielleicht? Wie viel Pause gönnst du dir, um jetzt mal wirklich ganz runterzukommen nach der Saison? Wie viel Pause vom Volleyball, sage ich jetzt mal? Oder brauchst du die gar nicht, eine Pause vom Volleyball in dem Sinne?
Ah, doch, ich glaube, das tut schon gut. Also auch wenn man sich das selbst vielleicht irgendwie einredet, dass man das nicht braucht, ich glaube, das tut schon gut, die Batterien ein bisschen aufzuladen. Das werden unterschiedliche Phasen sein in diesem Sommer. Jetzt sind wir erstmal noch in der Phase der Nachbereitung, die auch unheimlich wichtig ist. Dinge sind noch unheimlich frisch und präsent aus der Saison. Wir analysieren natürlich Zahlen, tauchen da tief ein. Wo sind so Bereiche, wo wir einen gewissen Abstand haben noch zu Berlin, Friedrichshafen, zu den Top-Teams. Also wir vergleichen uns natürlich da mit den, sag ich mal, mit diesen oberen Vieren sehr viel. Da werden wir eintauchen. Christian Knospe, unser Statistiker, bereitet das alles auf. Und ja, dann auch so werde ich natürlich an das Trainerteam und Betreuerteam auch so ein paar Fragen stellen, um so, ja, einfach so bestimmte Dinge zu evaluieren, wie wir Dinge umgesetzt haben aus allen möglichen verschiedenen Bereichen. Wie war unsere Kommunikation und wie haben sich Spieler entwickelt und wie haben wir die Potenziale, ja, wie haben sich die entfaltet, die wir anfangs gesehen haben, und dann ein bisschen natürlich auch vorausschauen in die Zukunft, die neuen Leute, wie wollen wir spielen, wie kann das zusammenpassen. Dann werden viele Spreadsheets entwickelt über unsere Spielsysteme für die Vorbereitung, die ganze Planung, Vorbereitung, was machen wir so, was wollen wir machen in der Vorbereitung. Also passiert sehr viel in dem Bereich, Athletiktraining wird wieder geplant und dann werden wir ein bisschen einen kleineren Trainingsblock machen mit den deutschen Spielern, die hier vor Ort sind. Vielleicht auch noch ein, zwei Leuten, die irgendwo hier in dem Raum sind. Also Richard Pemüller ist zum Beispiel in Hamburg, und wenn der Lust hat, ein bisschen was zu machen. Es gibt vielleicht auch eine Spielerin, die noch dazukommt. Also so ein bisschen so ein Trainingspool einfach machen von Leuten, die Lust haben, was zu machen. Was ich auch ganz spannend finde, wenn wir einmal im athletischen Bereich arbeiten, was nach wie vor auch so für so einen Spieler, für Theo Mowinkel noch sehr wichtig ist, dann nochmal einen Schritt nach vorne zu machen von der Physis. Da kann man jetzt in der Offseason natürlich deutlich mehr Gas geben. Und dann versuchen wir ein bisschen an so ein paar technischen Bereichen zu arbeiten. Da werden wir irgendwo im Trainingsblock vielleicht im Juni, Ende Mai, Juni so haben. Dann kommen nachher Schulferien. Ich habe zwei schulpflichtige oder ja, ab nächsten Jahr zwei, im Moment ein schulpflichtiges Kind, von dem her sind wir als Familie an die Ferien gebunden. Wenn wir sicherlich mit der Familie auch mal raus, das Zelt, Zelt im Bus schmeißen und irgendwo zelten.
Was hast du für Lieblingsdestinationen oder was habt ihr als Familie vielleicht für Lieblingsdestinationen?
Ja, da diskutieren wir immer schwer. Mich zieht das Richtung Norden. Meine Frau würde auch mal gern Richtung Süden, wo es ein bisschen mehr Sonne ist. Ja, mal gucken. Wir werden schon irgendwie was.
Also es ist noch nichts konkret geplant,
Wir waren beide ja lange in Italien. Wir haben das immer noch auf dem Zettel, mal so eine Italien-Tour zu machen, ganz viele Leute zu besuchen. Auch unseren Kindern das so ein bisschen so zu zeigen, wo wir viel Zeit verbracht haben. Ja, mal gucken. Also das steht dann an und dann geht irgendwann nach den Sommerferien geht die Vorbereitung wieder los. Ja, jetzt ist auch für mich erstmal meiner Frau ein bisschen den Rücken frei zu halten, die auch ihr eigenes Business hat, was jetzt Vorrang hat in der Zeit. Mhm. Sie kann nach Möglichkeit immer alle ihre Termine zu machen.
Muss vielleicht, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, einmal sagen, die meisten werden es wissen. Stefan Hübner ist verheiratet mit Angelina Hübner, Mädchenname Grün, und bei dem Namen Angelina Grün werden jetzt sicherlich fast alle Sportinteressierten wissen, eine der erfolgreichsten deutschen Volleyballerinnen, besten deutschen Volleyballerinnen ever. Ich glaube, knapp 300 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Zweifache Champions League-Siegerin, zweifache EM-Medaillengewinnerin, Olympiateilnehmerin etc. Das heißt, da ist Volleyball-Expertise auch in großem Stil vorhanden sozusagen.
Ja, wir diskutieren auch viel darüber. Sie hat auch eine etwas andere Sichtweise auf Dinge. Und das tut immer wieder gut, weil man doch... Ich glaube, jeder entwickelt so blinde Flecken, um da jemanden zu haben, der dann auch mal auf andere Dinge stößt. Das tut immer gut. Ne? Sie war eine hervorragende Volleyballerin, Sportlerin und arbeitet jetzt als Coach mit ihrer Partnerin aus Berlin. Haben ihre eigene Firma, betreuen auch viele junge Athleten, wo es auch nicht immer nur um Performance geht, sondern dass junge Athleten eine gesunde Karriere haben. Und ja, das hat jetzt Vorrang, dass sie da einfach Gas geben kann und weiter Dinge aufbauen kann. So, und dann übernehme ich den Haushalt. Die Küche.
Das bisschen Haushalt,
ne? Ja, genau. Ja, das macht mir auch Spaß jetzt. Ja. Und das ist auch, Kinder sind ja da auch immer herrlich. Mhm. Also auch wenn ich nach Hause komme, nach einer Niederlage, so Kinder interessiert das halt überhaupt nicht.
Ja.
Ob der Papa gewonnen hat oder verloren hat. So, ne? Papa ist da und jetzt wird gespielt. Und
ja.
Das bringt mich dann immer sehr schnell wieder zurück auf den Boden und nimmt auch so ein gewisses. Es ist Drama aus irgendwelchen Situationen. Und
eure Söhne Jakob und Benjamin sind, sag nochmal das Alter bitte.
9 und 6, auch beide sportbegeistert.
Spielen sie schon Volleyball?
Die spielen Volleyball, aber nicht organisiert.
Mhm.
Also unser Älterer, macht Basketball im Verein, machen beide aber, ja, die spielen halt einfach.
Das sind
Kinder und
probieren das aus.
Ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Ich glaube, es muss nicht zu früh in organisierten Sport gehen, Dinge gedrillt werden, dass man Training hat in dem Sinn, sondern ich glaube, wenn, ja, dieses Klassische, was man früher gemacht hat, raus auf den Bolzplatz und da sind Ältere, die besser spielen und von denen gucke ich mir was ab. Oder ich habe früher dann Beachvolleyball gespielt in Hamburg im Stadtpark und auch da waren dann Erwachsene und die waren besser und dann, wenn man auf dem Feld sein wollte und spielen wollte, musste man irgendwie gewinnen, dann durfte man auf dem Feld bleiben. So, das war dann der Antrieb. Aber es lief viel über Gucken und Spielen und Ausprobieren. Und ich glaube, das ist für Kinder am Anfang, deswegen scheuchen wir die gar nicht so viel zu trainieren. Die können beide Volleyball spielen. Also die könnten, glaube ich, morgen in den Verein gehen und würden das und ganz gut hinbekommen.
Würden das ganz gut machen, ja.
Aber wir machen das im Moment eigentlich nur im Garten und die kriegen auch von uns nicht groß irgendwie, also wir trainieren die nicht, was man jetzt ja vielleicht denken könnte. Wenn so Kinder irgendwie von ehemaligen Profisportlern, wird jetzt schon zu Hause gedrillt und wir lassen die bewusst da einfach nur Kinder sein und irgendwie machen die automatisch. Wir sind dann immer ganz fasziniert, wie von ganz alleine irgendwie Dinge, wo wir dann so denken, oh, das sieht schon ganz gut aus, wie die das machen.
Ja.
Ja, wo man eigentlich nicht drüber spricht. So.
Sehr schön.
Das ist spannend.
Das klingt so ein bisschen so, habe noch die Frage auf dem Zettel, was machst du, um zu entspannen? Also wenn du mal wirklich nichts vom Volleyball sehen und hören willst, da hört sich das für mich so an, dass die Familie für dich ein sehr wichtiger Ruhepol auch ist. Ist das richtig so?
Ja, ja. Und es ist auch ein Bereich, wo ich trotzdem auch noch mir mehr holen will von Familie und Freunden. Manchmal passiert mir das auch zu viel, dass ich zu sehr auf den Job und Trainer und noch wieder analysieren und noch irgendwo gucken, wo können wir noch was rausholen, anstatt manchmal vielleicht einfach ein bisschen mehr abzuschalten und aufzutanken. Ich glaube, auch das ist für jeden immer so die Herausforderung. Aber ja, mir reichen da einfache Dinge. Eine Tasse Kaffee, schöne Musik.
Was hörst du?
Oh, ich höre sehr viel Singer-Songwriter-Sachen. Also sehr ruhig, melancholisch. Ja, irgendwie ein heißes Getränk dazu. Ja, solche Dinge. Eigentlich Kleinigkeiten, die jetzt nicht mit irgendwelchen großen Reisen oder sonst was zu tun haben. Das sind für mich so Ruhemomente. Und ja, ich versuche immer irgendwie Golf zu spielen, aber ich komme da immer nicht zu. Das ist auch wahnsinnig viel Zeit, die das in Anspruch nimmt. Golf ist irgendwie für mich auch so ein Spiel, wo du an nichts anderes denken kannst, weil das so herausfordernd ist. Mhm. In dem Sinne tut es auch gut. Ist ja manchmal frustrierend, wenn du noch unterwegs bist auf dem Platz, aber du kannst wirklich keine Sekunde an irgendwas anders denken,
ja,
weil ich das so fordert. Und von dem her ist es dann auch was ganz schön. Du bist immer so im Grünen draußen. Und ja, das werde ich sicherlich auch nochmal versuchen, diesen Sommer ein bisschen mehr zu machen und selbst ein bisschen Sport machen. Das ist das schon. Also nichts Besonderes.
Noch einmal zu deiner persönlichen Situation. Du hattest das vorhin schon mal angedeutet. Also hochrangigen Vereinsmanagern in der Volleyballwelt deinen Namen in ihrem Smartphone zumindest nicht mehr als Favorit markiert haben. Das hat nichts mit Geringschätzung zu tun, im Gegenteil, sondern das hat damit zu tun, dass du deinen Vertrag hier in Lüneburg bei der SVG vorzeitig um weitere 5 Jahre verlängert hast. Dann bist, jetzt hilf mir, 2029 auf jeden Fall. Ist das richtig?
Keine Ahnung.
Okay, auch gut.
Also ich habe 5 Jahre unterschrieben, aber bis wann das geht,
ja,
ich weiß es nicht.
Also jedenfalls, du wirst noch uns sehr, sehr lange erhalten bleiben, was die Fans hier sehr freut, was den Verein, die Verantwortlichen mit Sicherheit genauso freut. Was waren die entscheidenden Gründe für dieses Jahr doch wirklich beeindruckende Commitment für so eine lange Zeit? Ist das sicherlich auch ein Stück weit eine Entscheidung für die Familie gewesen in der Weise, oder?
Ja, es waren verschiedene Faktoren. Einmal natürlich schätze auch ich unheimlich, dass das Umfeld und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, Andreas Balburg, Bernd Schlesinger, Matthias Pompel, ich sag mal so der Kern hier bei der SVG bei uns. Es ist eine angenehme Atmosphäre. Wir haben alle ein ähnliches Mindset, wissen, wo wir hinwollen. Und ja, das weiß ich einfach sehr, sehr zu schätzen. Es gibt andere Orte, wo man vielleicht mehr Geld verdienen könnte und noch ein anderes Umfeld hätte. Aber ich glaube, ja, das ist nicht irgendwie der einzige Faktor, der glücklich macht. Und ich habe als Spieler bin ich so einen Weg gegangen, klassisch immer den nächsten Schritt und eine bessere Liga und besserer Verein und besserer Vertrag. Und jetzt geht es mir eigentlich darum, ja, was mitzuprägen und mit aufzubauen. Und da sind wir nach wie vor immer noch unterwegs. Und natürlich haben wir auch mit der Familie diskutiert, weil das jetzt nochmal so ein Punkt war, wo wir auch viele Dinge nochmal hinterfragen konnten. Okay, ist das der Ort, wo wir sein wollen? Wir haben vorher auch mal viele Jahre in Köln verbracht. Meine Frau hängt auch immer noch so an Köln. Und da war das durchaus so ein Moment, wo wir nochmal alles ganz offen auf den Tisch geschmissen haben, wo wir dann am Ende trotzdem zu dem Entschluss gekommen sind, wir bleiben hier. Und an dem Punkt haben wir auch gesagt, dann wollen wir aber auch ein richtiges Commitment machen. Und dann passte das für alle Seiten. Davor habe ich auch 5 Jahre verlängert, von dem her ist es gar nicht so was Besonderes. Jetzt das zweite Mal,
ja.
5 Jahre. Ja, es gibt immer witzige Situationen. Auch jetzt vor ein paar Wochen rief mich ein Trainer, ein Vereinspräsident an. Ja, ich habe auch eine Frage bezüglich Trainer. Wir suchen Trainer und wollte schon was sagen, dann sagt er, nee, ich weiß, geht nicht um dich. So, du weißt, dass ich dich gern hätte, aber so, ich habe hier 2 andere Namen, was kannst du mir zu denen sagen? Ja, solche Situationen gibt es immer mal wieder. Ja, die Anfragen werden natürlich weniger, weil das irgendwie bekannt ist, dass ich hier ziemlich fest verwurzelt bin. Und ja, vielleicht werden sich zwischendrin immer mal wieder auch Möglichkeiten ergeben, im Sommer mal was im Rahmen von irgendwelchen Nationalmannschaften oder sonst was zu machen. Aber das ist immer was man gut abwägen muss. Wie gesagt, der Trainerjob während der Saison ist super intensiv. Also da ist eigentlich so gut wie keine Ruhe. Und ich glaube, da mute ich meiner Frau und auch der Familie schon immer sehr viel zu. Deswegen tut diese Sommerzeit dann einfach gut, wenn ich mal frei da bin und viel präsenter bin noch zu Hause. Das ist einfach unheimlich wichtig, um das in so einer Balance zu halten. Also wir kriegen keine Balance hin, täglich, wöchentlich, aber es können Phasen sein. Und jetzt kommt eine intensive Phase für die Familie.
Das ist gut so. Und es wird keinen Ortswechsel geben, Kontinuität. Ihr als Paar habt ja zu eurer aktiven Zeit sicherlich viele Ortswechsel aufgrund der Profisportler-Situation gehabt. Und das muss man ja nicht ewig so beibehalten. Das ist ja dann auch eine schöne Sache, wenn man sich irgendwo wohlfühlt und wenn man da auch eine längere Zeit dann tatsächlich so bleiben kann.
Ja, das war immer unser Wunsch. Also wir hatten ja schon so ein gewisses Nomadenleben, ne? Also Sporttaschen und ich weiß nicht, als wir umgezogen sind aus Köln hierher, habe ich noch so ein Bild, natürlich zig Umzugskartons, aber auch, ich weiß nicht, 30 Sporttaschen oder so. Das war irgendwie so ein Bild für die Zeit davor.
Ja, ja, okay.
Und deswegen war immer unser Traum, irgendwo anzukommen. Und ja, wir genießen das, unsere Kinder sind unheimlich glücklich hier. Und es ist eine lebenswerte Stadt, eine lebenswerte Region. Und ja, wir freuen uns auf noch viele Jahre hier erstmal.
Sehr schön. Stefan, wer dich als Coach beobachtet, der lebt meistens einen sehr ruhigen, aufgeräumten Trainer am Spielfeldrand. Natürlich kannst du auch schon mal energisch werden, du kannst auch mal dem Schiri deine Meinung sagen, wenn es bestimmte Situationen gibt, wo du dich ungerecht behandelt fühlst. Aber insgesamt hat man so den Eindruck, da gibt es fast nichts, was dich aus der Ruhe bringen könnte. Ich frage jetzt mal anders, was muss man denn als Spieler tun, um dich auf die Palme zu bringen? Also was ist für dich im Alltag oder beim Training, jetzt abgesehen mal von volleyballspezifischen Dingen, wenn einer jetzt zum dritten Mal die Übung versemmelt, die eigentlich klar ist oder was auch immer, sondern was ist für dich so im Umgang miteinander No-Go? Was kannst du so gar nicht ab?
Na, ich glaube, es sind so ein paar einfache. Wir haben nicht viele Regeln bei uns. Ich glaube immer, Regeln schaffen ein Klima, was mir nicht so gut gefällt. Es ist immer so ein Ich-hab-dich-erwischt-Klima. Also, ich habe das in Teams erlebt, wo es für alles Strafen gibt. Für jedes Fehlverhalten.
Und zu spät, Zehner in die Kasse oder sowas, oder?
Genau, und zu spät kommen und ein Pullover liegen gelassen. Und dann ist das so ein wirklich so, ich habe dich erwischt, oh, komm, hier ein Pullover, den hat er wieder 5 Euro. So, was ich eigentlich schön finde, ist so eine, so ich sichere dich ab Mentalität. Also wenn wir eine Sitzung haben und da fehlt noch einer und das ist irgendwie 2 Minuten vor Sitzungsstart, das sehe ich dann gerne, wenn einer das irgendwie das Handy nimmt und oder nachfragt, hey, der ist noch nicht da und will ihn kurz anrufen. Also eher in so eine Richtung. So, weil das ist, was wir brauchen auf dem Feld. Ja, wir brauchen das Miteinander.
Jeder muss sich auf den anderen verlassen.
Genau. Und von dem her haben wir nicht so viele Regeln. Die Spieler haben viel Freiheiten. Auch wir versuchen, die nicht viel zu reglementieren, auch nicht außerhalb. Natürlich, wenn wir irgendwo merken, da wird denn noch irgendwo eine Grenze überschritten, die wirklich, wo es in so einen Bereich geht, der absolut nicht akzeptabel ist, dann ziehen wir auch sehr schnelle konsequente oder geben wir sehr konsequente Schritte. Und das ist auch in der Vergangenheit schon mal passiert. Und ja, ansonsten ist natürlich schon als Trainer, glaube ich, immer, wenn du so, also wir versuchen viel mit positiven und negativen Fehlern zu tun. Und die negativen Fehler, das sind die wir nicht zu häufig sehen wollen. Wenn wir das sehen, das ist dann schon was einen, wo es emotionaler wird in der Halle. Ja, und Fehler gehören dazu. Wir müssen Fehler machen, müssen auch mutig sein und Fehler machen, um zu lernen, und ein gewisses Risiko gehört dazu, aber immer da zu unterscheiden, wann nehmen wir welches Risiko, und da versuchen wir am Anfang so eine Philosophie hinzubekommen, und wenn man dann natürlich am Ende merkt, oh shit, das ist immer noch nicht, ja, setzen wir immer noch nicht so konsequent um, da wird's dann schon lauter oder energischer. Ja, aber ich kann schon, wenn bestimmten Dingen arbeiten muss und mit Zahlen und die stimmen nicht, und das, also ich glaube, ich kann schon, ich kann auch schon 2 Gesichter haben. Ich glaube, es dauert, was du beschrieben hast, es dauert, also mein Bogen, der kann relativ weit gespannt werden. Wenn er dann knallt, dann
knallt er auch.
Dann knallt er auch. Auch da kann ich sicherlich auch noch einen besseren Job machen, manchmal Dinge auch noch direkter anzusprechen. So, ne? Und manchmal in dem Moment denke ich dann so, ach komm, ist jetzt nicht so dramatisch. Und dann passieren 4, 5, 6 von diesen Dingen. Und dann irgendwann habe ich den Rucksack so voll mit diesen Kleinigkeiten, und dann boom, dann knallt's, und dann guckt natürlich der Spieler manchmal und sagt, oh, wieso, was war denn, das war doch jetzt gar nicht so dramatisch. So, ne? Das ist sicherlich was, wo ich auch Dinge noch besser machen kann. Ich glaube, dieser Kommunikationsbereich ist immer so spannend. Ich glaube, das ist so eine Kunst, die man nie...
Das ist mittlerweile längst in fast allen Bereichen eine richtige Kunst geworden.
Ja, und da wird man auch nie irgendwo ankommen. So, ne? Ja, kann man, ja, aber ich glaube, da immer mal wieder hinzugucken und Sprache zu achten und Umgang zu achten und...
Apropos Sprache, sprichst du eigentlich perfekt Italienisch oder zumindest fließend Italienisch?
Ja, also mein Italienisch ist so wie mein Englisch. Wir machen ja viel auf Englisch hier.
Ja, das ist wahrscheinlich Amtssprache, bei euch ist Englisch.
Oder Denglisch oder was auch immer. Ja. Also wir versuchen einfach Englisch zu reden. Auch das haben wir von Jahr 1 installiert. Ich war auch lange Jahre im Ausland und ich habe mir gesagt, das Gefühl ist nicht gut, wenn du irgendwie in der Kabine sitzt und unterhalten sich welche und du denkst immer, worüber reden die, und dann hörst du vielleicht deinen Namen, reden jetzt über mich, was haben die jetzt gesagt.
Ja.
Dann lieber auf einer einfachen Sprache, ne? Natürlich ist das für uns eine Fremdsprache und da machen wir Fehler, und das wird aber voll akzeptiert von den auch von den Nordamerikanern. Ja, sozusagen. Genau. Ja. Ne? Weil die schätzen das unheimlich. Anfangs habe ich schon Leute hier im Verein gehabt, die sagen, die kommen hier nach Deutschland, die sollen jetzt Deutsch lernen. Mhm. Ich sage, Leute, das ist nicht so einfach. Erstens ist Deutsch eine unheimlich schwierige Sprache zu lernen. Dann ist das vielleicht auch mal ein Spieler, der kommt ein Jahr und jetzt erwartet man, dass der Deutsch lernt. Für mich ist das Risiko viel zu groß, dass da so viel auf der Strecke bleibt. Mhm. Nur damit wir so aus Stolz sagen, der muss jetzt Deutsch lernen. Mhm. Von dem her hat sich das etabliert und Italienisch spreche ich immer noch mal mit dem einen oder anderen Berater oder mit Ennio Dolfo, ehemaliger Spieler von uns, der die zweite Mannschaft noch trainiert. Oder wenn wir beim Italiener mal irgendwo sind.
Ja, zum Beispiel, genau. Stefan, abschließend zwei Fragen. Ich sage jetzt mal ein bisschen zum, in Anführungszeichen, Rumspinnen. Ich mache jetzt mal ein Szenario auf. Die SVG Lüneburg gibt es nicht. Und du kannst dir in der Volleyballwelt irgendeinen Job aussuchen, den du gerne haben möchtest. Welcher wäre das?
Oh, dann würde ich Nationaltrainer nehmen. Ja, also das finde ich nach wie vor auch eine spannende Position. Ich habe viele tolle Jahre verbracht in der Nationalmannschaft als Spieler, als Co-Trainer.
Fast 250 Länderspiele, ne?
Ja, es war eine unheimlich tolle Zeit. Mhm. Von dem her ist das was ich mir immer gut vorstellen könnte. Oder selbst sowas wie die B-Nationalmannschaft, wo ich schon mal ein bisschen was gemacht habe. Das sind schon Dinge, die ich spannend finde. Und vielleicht kommt da irgendwann nochmal der Zeitpunkt, dass das Timing das Richtige ist für beide Seiten. Ja, das wäre außerhalb von der SVG Lüneburg, wäre das der Job, der mich am meisten reizen würde. Mhm.
Welche Schlagzeile würdest du gerne in der kommenden Saison über die SVG lesen?
Also eine ähnliche Frage hatte ich schon mal neulich Abend beim Sponsorentreffen.
Aber nicht von mir, da war ich nicht da.
Nee, ach, Schlagzeile, natürlich.
Oder welche Nachricht, sagen wir so.
Ja, wenn wir rein sportlich denken und an Ergebnisse denken, natürlich möchte man gerne noch einen Schritt weitergehen. Das wird aber unheimlich schwer nächstes Jahr. Natürlich wollen wir mal im Finale stehen. Aber ich glaube eher, ich habe gar keine Schlagzeile im Kopf, aber wenn das Grundklima so bleibt, diese Positivität um den Verein herum, auch in der Phase, wo es vielleicht auch mal ein Tick schwieriger ist, sondern das ein oder andere Spiel verliert, dass trotzdem alle ihre Begeisterung dafür behalten und auch so einen Weg mitgehen, auch vielleicht mal ein bisschen durch so eine Phase und weil das definitiv auch dazugehört und auch mal passieren wird, dass sich diese Qualitäten auch in so einer Phase so zeigen. So, das wäre so ein Wunsch von mir. Gar nicht, dass ich das herbeisehne, dass jetzt sowas passiert, ganz im Gegenteil. Und ich glaube auch, dass wir wieder ein gutes Team haben. Also wenn die Schlagzeile ist, wir knüpfen irgendwie an dieses Jahr an, so das wäre erstmal eine ganz gute Basis.
Prima. Stefan, herzlichen Dank dir und deiner Familie. Erstmal schöne, erholsame Sommermonate und natürlich dann eine tolle nächste Saison und überhaupt einfach tolle nächste Spielzeiten hier und alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst und einfach toi, toi, toi.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke. Ebenso. Danke. Bis dann.
Ja, das war ein sehr spannendes Interview, finde ich, was du mit Stefan Hübner geführt hast, dass er nicht nur über die sportliche Perspektive, sondern auch über viel Privates gesprochen hat. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also das ist ja auch immer wichtig in unserem Podcast, das weg vom normalen Alltag so ein bisschen hin auch zu Privatem und coole Sachen, die Stefan uns
erzählt. Ja, ich denke auch, zumal man das ja sonst in der Hektik des sportlichen Alltags.
Ja, da ist für sowas Saison, wenig Zeit.
Ist für sowas halt wenig Zeit und von daher fand ich das auch sehr spannend, dass er uns da ein paar Einblicke gewährt hat.
Hoffen wir mal, dass sie nicht zu schnell nach Köln vielleicht umziehen und dass sie noch ein paar Jahre in Lüneburg bleiben.
Glaube ich kaum, nein.
Genau, dass uns Stefan Hübner hier noch lange erhalten bleibt. Dann
das hört sich auf jeden Fall erstmal so an.
Ja. Genau, das finde ich. Ja, was da meinst du? Es ist Zeit für eine Rubrik, oder? Lass uns doch mal über weiter erfolgreichen Sport in Lüneburg sprechen.
Das hat uns beeindruckt.
Ja, am vergangenen Wochenende ist ja die Rope-Skipping-Deutsche Meisterschaft hier in Lüneburg gewesen. Sobi, da hatten wir ja im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen, ne? Und die Rope-Skipper vom MTV Treubund sind ja sehr erfolgreich gewesen. Das unsere Kollegin.
Das war schon fast zu erwarten, genau. Aber haben wirklich wieder richtig abgeräumt.
Ja, die beiden Trainer Anja und Uwe Nielsen haben ja so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten vor der Veranstaltung. Das hat sich nicht bewahrheitet. Siebenmal Gold.
Wie das halt gute Trainer so machen, die natürlich ihre Sportlerinnen und Sportler nicht vor dem Saisonhighlight, sage ich jetzt mal, oder vor der Meisterschaft unter Druck setzen, sondern den Ball eher flach halten.
Genau.
So haben das gemacht. Das Seil in dem Moment.
Das Seil flach halten, genau. Das ist ein schöner Übergang. Ja, 7-mal Gold haben sie geholt, 8-mal Silber und 1-mal Bronze. Also das ist sehr viel mehr, was sie wohl dann wirklich erwartet haben. Und haben auch 2 Overall-Meisterschaften geholt. Also mit einer Altersklasse sind sie Meister und Vizemeister geworden und haben da sehr überzeugt. Und die 5 von denen habe ich ja im Vorfeld sogar interviewt, wenn du dich erinnerst. Das ist
eine gute Wahl.
Gute Wahl. Die sind bei den deutschen Meisterschaften eben Zweiter geworden, die Elise Drogis, Frieda Rauscher, Tjalda Linde, Anna Liszewski und Nelly Ehlers, die sind Zweite geworden mit ihrem Team und nur geschlagen von den eigenen 4 mit Rope-Skipperinnen aus dem eigenen Verein, nämlich von Theresa Petzmann, Sena Tamer, Lina Möller und Linda Klädtke, die sind deutsche Meister geworden in der AK3 der 14-15-Jährigen, da gab es also den Doppelerfolg, die erste Mannschaft ist Erster geworden, die zweite Mannschaft ist Zweiter geworden, das ist großartig, das ist stark und nicht nur die haben überzeugt, also wir können jetzt hier nicht alle nennen, aber ich möchte stellvertretend nochmal die ganz Jüngsten nennen, die ganz Kleinen, die das erste Mal bei der DM dabei waren. Im Dreier-Double-Dutch sind Meisterinnen geworden, Chiara Lemmermann, Anna Ehlers und Anouk Röhrs und für die Kleinsten, die das erste Mal dabei sind, ist es natürlich immer besonders cool und toll und aufregend und ja, es wird sich in den Tagen jetzt noch entscheiden, wer zur WM fährt. Die ist in USA in Colorado.
Colorado Springs.
Ja. Wo also ist es nicht, weißt du, wo das nicht, ist?
Also wir sind ja weit einen, weg. Es ist auf jeden Fall nicht um die Ecke und es ist, glaube ich, dann, wenn man weiß, mit welch einer Abordnung die Funny Skippers fahren könnten, also zahlenmäßig, dann muss man sehen, das wird sicherlich auch noch mal eine Aufgabe für die Funny Skippers, um Anja und Uwe Nielsen das zu organisieren, ja, und wahrscheinlich auch, einfach, ich sag jetzt mal, Spenden oder Sponsorengelder dafür einzuwerben.
Genau,
das kostet sicherlich.
Naja, in die USA einiges, zu fliegen, braucht man schon einiges an Geld. Ich weiß, Lina Möller und Sena Tamer, die sind ja bei den Einzelmeisterschaften schon Erste und Zweite geworden, die werden auf jeden Fall dabei sein und ich glaube, es wird wieder ein großes Team sein, was da über den Teich fliegt und dann die Farben von Lüneburg
in Colorado Springs.
Vertritt,
genau. Ja, sehr schön. Ja, aber da gibt es noch eine Mannschaft, die uns in dieser Woche begeistert hat.
Okay. Jungs, darf ich mal kurz dazwischen? Perfekt, weil jetzt kommt die Werbung. Unser Podcast wird präsentiert von Intersport Friedrich. Deine erste Anlaufstelle in Lüneburg für die perfekte Sportausrüstung.
Ja, da hat sie sich wieder reingemischt, ne? Aber jetzt gut. Nach der Werbung kommen wir zum Fußball, denn da konnte schon die erste Mannschaft aus unseren heimischen, hiesigen Regionen den Aufstieg feiern, Sobi. Wer war das?
Der TSV Badowiek steht ja quasi, das steht schon lange fest, aber zumindest ist jetzt keine Überraschung mehr, dass der TSV Badowiek den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat, also souveräner Meister der Bezirksliga geworden ist. Nichtsdestotrotz, jetzt ist es endgültig auch rechnerisch perfekt. Es war ein 2-0-Sieg im Nachholspiel beim SV Ilmenau im Derby und dann nochmal jetzt danach ein 3-2 gegen Brese.
Da haben sie zu Hause dann ordentlich gefeiert.
Ne? Da haben sie wahrscheinlich dann zu Hause nochmal ordentlich
gefeiert. Haben sie mehrfach gefeiert, das ist
mehrfach auch schön gefeiert. Beim Fußball. Es ist ganz interessant. Nach dem 2-0 in Melbeck, also beim SV Ilmenau, stand es ja dann auch rechnerisch fest. Ja. Und ich hatte dann an dem Abend mit Roman Ratzer, dem Trainer, nochmal telefoniert, um kurz ein paar O-Töne einzusammeln. Und es ist schon eine spannende Persönlichkeit. Also während so im Hintergrund man hörte so, und tralala und so weiter.
Da wurde schon gejubelt und die ein oder andere Kaltschale wahrscheinlich geleert.
Bei ihm war es dann so, er entschuldigte sich fast dafür, dass es jetzt zuletzt doch etwas holprig gelaufen sei.
Ja, sie hatten vorher
im Rettungsschild verloren. Sie hatten vorher im Rettungsschild verloren, das war ja ganz, ganz furchtbar, muss das für ihn gewesen sein. Und es war irgendwie so nach dem Motto, und wir wollen jetzt nicht nachlassen und wir wollen fleißig bleiben. Der Aufstieg ist ja jetzt geschafft, aber wir wollen ja jetzt, es soll ja nicht beim Aufstieg in dem Sinne bleiben, dass man dann danach nicht weitermacht, sondern sich auf den Lorbeeren ausruht sozusagen, sondern es geht weiter und wir wollen fleißig sein. Also das ist ein
Perfektionist fast,
absoluter Perfektionist. Ich glaube, dass er aufgrund dessen auch ganz, ganz viel natürlich logischerweise zu dem Erfolg jetzt beigetragen hat. Ich glaube, er hat halt diese Strukturen gefräst, von denen die Mannschaft, von denen der Verein im Fußballbereich jetzt profitiert.
Das Training unter der Woche soll immer großartig sein. Also da sind 18, 19 Spieler immer pro Training oder 20, wenn nicht sogar zwei komplette Mannschaften. Da legt er sehr großen Wert drauf und das kommt natürlich auch sehr gut an, wenn du gutes Training machst und nicht nur auf ein gutes Spiel.
Ja, genau. Und das scheint beim TSV Badowick so der Fall zu sein. Wir hören das immer wieder.
Zumal die Rahmenbedingungen auch in Badowick super sind, ne? Viele Plätze, viele Möglichkeiten, großen Betreuer, Co-Trainer, Stab, da wird das geht über normale Verhältnisse hinaus und das ist auch mit das Erfolgsgeheimnis. Das
genau, und wie gesagt, er meinte noch, jetzt geht es weiter, also es soll jetzt nicht dabei bleiben, dass wir nur aufsteigen, sondern wir wollen die Arbeit einfach so konzentriert fortsetzen und ich glaube, du hattest das in einer der jüngsten Sendungen hier auch schon mal erwähnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der TSV Badowick in der kommenden Saison gegen den Abstieg spielen wird.
Das sieht man ja bei Neze auch. Also gut, genau. Neze hat sich auch ein bisschen verstärkt, aber auch Roman hat ja jetzt schon Verstärkungen präsentiert. Junge Spieler, hungrige Spieler. Ich glaube auch, dass die in der Landesliga nicht automatisch zu den Abstiegskandidaten gehören.
Wird nächstes Jahr eine spannende Liga werden. Das kann man so sagen.
Na, ist ein bisschen die Frage, was die Frage, mit dem TSV Gellersen ist, ob TSV Gellersen, die den Nicht-Abstieg noch schaffen.
Von diesen drei Spielen, diesen drei Schlüsselspielen, zwei verloren gegen Westerzelle und jetzt auch in Elsdorf. Und Elsdorf tut ganz besonders weh, weil sie da, auch wie Sven Kartmann sagte, eigentlich alle Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen, in Führung gegangen, dann einige Top-Konter-Chancen verdattelt und am Ende des Tages 1-2 in der Nachspielzeit verloren. Das tut richtig weh.
Sie sind auswärts zu schwach, sie sind das schwächste Auswärtsteam der Liga. Und wenn sie absteigen, dann liegt es daran.
Dann deswegen, genau, jetzt ist noch nicht alles verloren, aber es wird auf jeden Fall natürlich nicht leichter werden. Und wir hoffen sehr, dass die Schwarz-Gelben drin bleiben. Möglicherweise.
Aber Stand jetzt würde man sagen, vier Mannschaften sind im nächsten Jahr in der Landesliga aus unserem Bereich dabei. Das ist der TSV Badowick, das ist der TuS Neze, das ist, glaube ich, auch der MTV Treubund und das ist wahrscheinlich auch der LSK. Davon muss man ausgehen. Auch da ist das Entscheidende, oder was heißt eines der letzten vier Spiele, da ist das viertletzte eben in Heslingen auch unglücklich verloren worden. Auch das sieht nicht gut aus.
Das sieht nicht gut aus. Es war eigentlich, ich habe das Spiel am Stream verfolgen können, war eigentlich ein gutes Spiel des LSK, ein gutes Auswärtsspiel, kämpferisch, alles in Ordnung. Die Mannschaft hat sich reingehängt, kann man überhaupt nichts meckern oder jemandem Vorwurf machen. Nur, Dingelingeling, 5 Euro ins Phrasenschwein. Das Wesen des Fußballspiels besteht darin, Tore zu schießen.
Ja.
Und der LSK schießt einfach zu wenig und hatte in der zweiten Halbzeit eigentlich keine nennenswerte Torchance. Das reicht dann irgendwo nicht, wenn der Gegner, wie in diesem Fall Heslingen, diesen einen genialen Moment hat mit dem Freistoß, der dann in den Winkel saust und das Spiel dann gewinnt.
35 Tore in 31 Spielen, eindeutig zu wenig, um in der Liga zu bleiben.
Zu wenig für den Klassenerhalt. Auch da ist noch nicht das allerletzte Wort gesprochen, aber es sieht leider da tatsächlich nicht gut
aus. Sie sind zu spät aufgewacht. Sie haben die, wenn Sie die Leistung der letzten Wochen über die gesamte Saison hätten, würden wir nicht über einen Abstieg reden.
Dann würden wir jetzt auch nicht über Spitzenposition reden, aber dann würden wir zumindest über wahrscheinlich einigermaßen gesichertes Mittelfeld reden.
Und genau. Aber so ist es manchmal im Sport. Es gibt eben nicht nur Positives, sondern eben auch leider manchmal etwas Negatives. Aber kommen wir zum Abschluss doch nochmal zu was Positivem. Wie wäre es mit der letzten Rubrik?
Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an.
Ja, die nächste Mannschaft, die im Fußball einen Aufstieg feiern könnte, wäre an diesem Wochenende dran. Das ist der FC Heidetal. Denn der spielt am Samstag um 18 Uhr beim SC Lüchow.
Samstag, 6. Mai.
Genau. Und wer Lust hat, ins Wendland zu fahren, ich meine von Heidetal bis nach Lüchow, das ist wahrscheinlich auch mit eines der weitesten Strecken, die du in der Kreisliga...
Im Kreis Heide-Wendland geht, glaube ich, nicht viel mehr. Ne?
Viel mehr geht nicht. Also vom Westen fast komplett in Osten.
From the west side to the east side.
Genau. Ja. Aber gut, wer Lust hat, einen längeren Ausflug zu machen, 18 Uhr... Der FC Heidetal, die haben ja am vergangenen Wochenende am grünen Tisch quasi gewonnen. Also der Gegner, der letzte, Teutonia Uelzen 2, ist nicht angetreten. Die Punkte sind in der Tabelle offiziell noch nicht pflegt, aber das wird so sein. Die werden dann 62 Punkte haben. Gewinnen sie bei Lüchow, kann passieren, was will. Dann kann die Mannschaft von Coach Oliver Klose den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Und das wäre cool. Ich meine, die haben 88 Tore übrigens in im Moment 25 Spielen geschossen. Selbst wenn diese fünf, bei einem 5-0 sind das ja eigentlich keine fünf geschossenen Tore, aber ich könnte mir vorstellen, dass die in der, im Rest der Saison noch auf die 100er-Marke kommen.
Ja, und, wenn man jetzt böse ist, kann man sagen, Teutonia Uelzen ist mit dem 0-5 besser bedient, als wenn sie angetreten werden. Ne? Also wahrscheinlich.
Ja, da würde Olli Klose sagen, das muss erstmal gespielt werden und so. Aber gut, wir würden uns sehr freuen, wenn es der FC Heidetal am Wochenende schafft. Also setzt euch alle ins Auto oder, nee, die Bahn. Gibt es noch eine Bahn? Fährt da überhaupt eine Bahn hin? Ich weiß gar nicht im Moment. Setzt euch aufs Fahrrad, das ist gut für die Umwelt. Fahrt nach Lüchow und dann könnt ihr ein, zwei Bier mehr trinken, um den Aufstieg mitzufeiern. Wir sind da ganz positiv gestimmt und hoffen, dass das passiert.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid und danke, dass ihr hoffentlich auch dabei bleibt.
Habt ihr denn schon, wenn ich da mal reinfragen darf, 5 Sterne abgegeben bei allen möglichen Plattformen wie bei Spotify? Habt ihr es nicht getan und hat euch diese Sendung gefallen? Dann macht es doch einfach. Das hilft uns, das hilft allen, das hilft Stefan Hübner, das hilft dem TSV Badowik und ja.
Und wir würden uns einfach sagen, auch genau, freuen und Freude.
Lasst etwas Liebe da.
Wir sind wie üblich etwas bedürftig. Genau. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder am 17. Mai. Uli, guck doch nochmal, ob das richtig ist. Das
von, ich muss hier dann mal mein Handy aktivieren. Wir könnten ja in der Zeit schon mal sagen, dass die Technik von Sascha Schulz wieder hervorragend abgestimmt wurde. Und
vielen Dank dafür, Sascha.
Ja. Rauschmäßig ist wieder alles perfekt.
Die Rauschanalyse war wieder super.
Sein Rausch, unser Rausch. Wo sind wir? Dritter? Ja, richtig.
17. Mai. Und wir wollen uns dann schwerpunktmäßig beschäftigen mit dem Kreispokal, Fußball-Kreispokal-Finale.
Oho, Finale.
Oho. Und zwar TSV Arndorf gegen den Ochtmisser SV.
Genau, zwei Clubs von uns, die das Kreispokalfinale unter sich ausmachen und wir werden im Vorfeld mal analysieren und gucken, was welcher Verein da so drauf hat, wer Favorit ist, welche die Topspieler sind und ähnliches. Das hört ihr dann in 2 Wochen.
Genau, bis dahin, macht's gut und denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.